Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gratis-Dokument von www.bandology.de. Heute gibt es ein Interview mit dem A&R-Manager Daniel Starnke von der EMI. Die EMI ist eine der vier größten Plattenfirmen der Welt und Daniel ist dort dafür zuständig, neue musikalische Talente zu finden und unter Vertrag zu nehmen. Er ist also einer derjenigen, die bei der Plattenfirma einen Plattenvertrag mit einem neu entdeckten Talent machen. Ein paar kurze Worte über die wichtigsten Fakten zur EMI. Die wohl bekannteste Band, die bei der EMI jemals unter Vertrag war, waren die Beatles. Die EMI wurde gegründet 1931 und ist die einzige der vier großen Plattenfirmen, die ohne einen übergeordneten Medienkonzern arbeitet. Heutzutage veröffentlicht die EMI Musik von hochklassigen Künstlern wie beispielsweise Robbie Williams, Herbert Grönemeyer, Massive Attack, Peter Gabriel, Bub, Depeche Mode. Die Soundtracks von Disney werden dort veröffentlicht, Snoop Dogg, Norah Jones, David Guetta, aktuell gerade sehr erfolgreich und so weiter. Diese Liste könnte sehr lang weitergehen. Bei der EMI sind sehr viele Musikkünstler unter Vertrag. Ich persönlich bin besonders angetan davon, dass die EMI auch die Band Empire of the Sun veröffentlicht. Eine coole neue Band. Daniel ist als A&R-Manager unter anderem zuständig für Samy Deluxe, Polman, Bakushan, Auletta und Das gezeichnete Ich. Das ist eine neue Band, produziert von Alex Silver, also dem Produzenten, der unter anderem auch Herbert Grönemeyer produziert. Zudem ist Daniel aktiv als Businessberater im Coaching-Team der Pop-Akademie Mannheim und zwar bei dem Projekt Band Pool. In circa 15 Minuten Gespräch klären Daniel und ich die wichtigsten Fragen, die eine junge Band üblicherweise an eine Plattenfirma hat. Und ich würde euch bitten, Daniel nur dann ein Demo von euch zu senden, wenn ihr das Interview mit ihm vollständig gehört habt und ihr euch sicher seid, dass ihr die genannten Kriterien bereits gut erfüllt. Ich hoffe also, dass auch die EMI einen Vorteil von diesem Gespräch hat und durch diese Informationen, die sich direkt an die Musikerszene wenden, das eine oder andere hervorragende Demo mehr an die EMI gelangt, beziehungsweise die eine oder andere hervorragende Band mehr an die EMI gelangt und das eine oder andere nicht so hervorragende Demo vielleicht denn doch mal zu Hause bleibt und noch nicht in die Weltgeschichte herumgesendet wird. Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, aber dieses Gespräch kann euch dabei helfen, das besser abschätzen zu können. Denn dieses Gespräch gibt euch einen Überblick darüber, worauf es ankommt, wenn man sich bei einer Plattenfirma bewirbt. Ihr müsst also nicht mehr alle einzeln bei der EMI anrufen, sondern könnt zunächst einmal dieses Gespräch als Informationsgrundlage nutzen. Vielen Dank an Daniel Starnke und auch an die EMI für dieses Interview. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Hören und alles Gute, euer Nils Kolonko. Okay, Daniel, kommen wir zur ersten Frage. Wie läuft es, wenn du mit einer Band einen Plattenvertrag machst? Also ganz konkret, wie finden die Band und ihr zusammen und was bringen die Musiker üblicherweise mit?
Also da gibt es jetzt keine Blaupause oder keinen standardisierten Ablauf, wie sich das zuträgt. Es ist grundsätzlich so, dass ich über mein Netzwerk, was aus Anwälten, Bookern, Managern, Produzenten, anderen Künstlern, wie auch immer besteht, dass die mir Tipps geben, welche Band gerade oder welcher Act gerade besonders attraktiv oder besonders interessant ist. Und ich dann halt anfange, mich mit dem Act zu beschäftigen. Ne? Sei es, dass ich mir die Musik anhöre, dass ich mich mit denen treffe, dass ich mal ein Konzert besuche. Es kommt immer ganz drauf an, nicht jeder Act hat alle Tools zur selben Zeit am Start von Anfang an.
Das bedeutet, die meisten Kontakte, wenn ich das richtig verstehe, laufen über persönliche Empfehlungen. Ist das richtig zusammengefasst?
Sicherlich. Also es ist so, dass das Demo, was einfach an die Plattenfirma geschickt wird, wird zwar gehört und bewertet, allerdings ist es doch sehr, sehr selten, dass aus unverlangt eingesandten Demos tatsächliche Plattenverträge hervorgehen.
Ja, also es läuft dann doch über einen, sagen wir mal, kontinuierlichen Kontaktaufbau, über mehrere Schritte des Kontaktaufbaus, nehme ich an.
Das kommt drauf an. Also ich denke mal, es ist so, dass man hat ja als A&R-Manager sein Netzwerk, um auch in anderen Regionen, als in der man selber tätig ist, Bescheid zu wissen. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass es eine Band oder ein Act schon die ersten Hürden nimmt und Leuten auffällt, die mir das dann wiederum erzählen. So der Act, der noch gar noch nichts gemacht hat, keine Infrastruktur hat, noch nicht mal live gespielt hat oder Leute da überzeugt hat, ist sicherlich schwierig. Also der kann sicherlich viel Talent haben und wird auch irgendwann sicherlich eine große Karriere machen. Die Frage ist er dann schon auf dem Level, wo man ihn als Major-Label abholen sollte?
Mhm. Also wenn ich dich richtig verstehe, sollten die Bands schon bis zu einem gewissen Teil ihr ganzes Gerüst selbst aufgebaut haben, sodass eine Anknüpfung für eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Wie gesagt, also da gibt es keine Blaupause. In der Regel ist das so. Ja, aber es gibt sicherlich auch den Act, der so ein Talent ist, dass man den dann irgendwie dann tatsächlich von null an aufgreift. Es gibt da keine Regel.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, davon gehe ich mal aus, du würdest Bands aber trotzdem empfehlen, Demo-Tapes an Plattenfirmen zu senden. Oder würdest du sagen, naja, macht's lieber anders?
Naja, also ich glaube, so was eine Band als erstes machen sollte, ist mal versuchen, live zu spielen, gute Songs zu schreiben und auf dem Level weiterzukommen. Ne? Also nur aufgrund einer Bewerbung wird man keinen Deal kriegen. Wenn man eine geile Band ist, die einen Wirbel macht und die Leute für sich begeistert, dann ist das sicherlich immer der bessere Weg, weil darum geht es ja im Grunde genommen. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Businesspartner nur zu überzeugen, es geht ja eigentlich darum, die Leute draußen für sich zu gewinnen. Und dementsprechend muss man halt auch einfach Gas geben. Und Bands haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten, sich in der ersten Phase selbst zu vermarkten, sei es über MySpace, sei es über das Internet generell oder irgendwelche Gigs, die sie spielen können. Also als Band kann man schon so die ersten Schritte machen, ohne gleich einen großen Businesspartner haben zu müssen.
Ja, nun denken viele Bands machen sich sehr viele Gedanken um ihr Bewerbungsmaterial. Wie soll mein Bewerbungsmaterial aussehen? Was für ein Foto schieße ich da mit welchem Fotografen? Und ganz häufig wird an mich die Frage gestellt, Nils, wie muss man das formulieren, was ich da an die Plattenfirma schicke? Was würdest du dazu sagen? Ich hätte darauf eine Antwort, mich interessiert deine.
Also was ich im Prinzip sehen will, ist, dass sich da jemand Mühe macht, weil ihm das auch wichtig ist. Also wenn mir jemand einfach nur einen Briefumschlag, eine CD in der Papierhülle schickt, unbeschriftet, dann denke ich mal, ist ihm das nicht besonders wichtig. Auf der anderen Seite, ja, was will ich sehen? Ich will Musik hören. Ich will nicht zu viel Musik haben. Ich empfehle halt im ersten Schritt nicht zu viel Material zu schicken. Denn die Zeit ist ja begrenzt, die man hat und viele Leute schicken ihr Zeug hierher. Das heißt, ich würde sagen, wählt die stärksten 3 Songs aus, die auch am kommerziellsten sind oder am kommerziellsten sind oder die den meisten Leuten gefallen und brennt die auf eine CD, schickt die her. Was ich gerne auch sehen würde, ist ein Foto, um zu wissen, wie sieht der Act überhaupt aus und sowas wie eine Bio ist eigentlich Standard. Dass man einfach schaut, was macht den Act im Kern aus, was will er, wo kommt er her, also eine Beschreibung. Das ist mir im Prinzip das Wichtigste. So. Und wenn er dann natürlich noch schreibt, was er bislang erreicht hat, also eine kleine Erfolgsgeschichte, wie viele Gigs haben sie gespielt, was ist sonst so passiert und auch so ein bisschen so eine Idee, wo will man als Band oder als Act hin, ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und das Anschreiben kann einfach sein, hallo, hier unser Material, darauf kommt es nicht an, mir kommt es aufs Material an und natürlich auf den Act.
Und wenn ich dich richtig verstehe, dann bist du relativ schnell dabei, die Leute auch in live auszuchecken und schaust dir an, wie das in live steht, das Ganze.
Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt jede Band live sehen würde, die hier ein Demo hinschickt, dann würde ich gar keine Zeit mehr für was anderes haben. Also es geht schon darum, dass ich sage, wenn ich es wirklich interessant finde, dann sollte man im nächsten Schritt sich das live angucken, denn da sieht man doch tatsächlich erst, wie so ein Act, wie stark so ein Act ist oder was ein Act ausmacht.
Ja. Was würdest du sagen, was muss Musik von heute haben, damit man sie euch senden sollte? Gibt es Musik, bei der du bereits Absender
das kann man,
schon...
Das, kann man, das würde ja bedeuten, dass man eine Formel für einen Hit hätte oder eine Formel für gute Musik. Das ist einfach so. Musik ist Kunst und Kunst ist immer individuell so. Und auch immer anders. Da gibt es keine Regel.
Okay, gibt es irgendwie so eine qualitative Messlatte, wo du sagen würdest, naja, also eine Raumaufnahme aus dem Proberaum eher nicht? Oder würdest du sagen, auch das ist egal?
Ja, also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, es kommt auf den Song an. Also was interessiert mich am meisten? Am meisten interessiert mich das Songwriting, der Song als solches und sowas wie natürlich Stimmqualität. Ne? Weil ich denke ja schon, dass man grundsätzlich sich auch... Ja, wenn man zusammengeht, dass man dann natürlich auch nochmal in die Produktion investiert und das Ganze dann nochmal richtig macht. Grundsätzlich ist es so, wenn die Qualität natürlich zu schlecht ist und man den Song oder die Stimmqualität nicht mehr hören kann, dann ist es sicherlich schwierig, das zu beurteilen. Aber es muss jetzt keine High-End-Aufnahme sein. Natürlich ist es so, wenn eine Band sich auch ziemlich über ihren Sound definiert oder definieren will, sollten sie zumindest mal was schicken, wo sich dieser auch andeutet.
Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also am wichtigsten sind dir Song, dass du einen Sänger hast, den du sofort ins Studio stellen kannst, wo man sofort eine professionelle Produktion mitmachen kann, wenn ich es richtig sehe. Und alles in allem, die künstlerische Gesamtdarbietung muss von der Qualität her sehr gut sein. Ja, also sowohl Songwriting, Inhalte, als auch die Darbietung selbst.
Ja, also mir geht es da weniger auch jetzt darum, um die tatsächliche Technik oder sowas beim Sänger. Und man muss den auch nicht sofort ins Studio stellen können, sondern mir geht es einfach darum, hat die Stimme was Besonderes, passt es dazu, wie ist seine Attitude zu singen, wie ist überhaupt sein Style, ne? Das muss man schon rausfinden.
Ja.
Und das muss man auch raushören können, aber es geht jetzt nicht darum, hier mit professionellen, super ausgebildeten Cracks zu arbeiten.
Ja.
Das ist ja kein Sport.
Du hast es vorhin schon kurz angedeutet. Was würdest du sagen, wie groß ist die Chance, von einem Label entdeckt zu werden, wenn man Musik macht und die beispielsweise bei MySpace hochlädt, aber nichts weiter unternimmt?
Ja, also das ist auch da wieder, ne? Gibt es sicherlich immer wieder Inhalte, die im Netz von alleine Aufmerksamkeit ziehen und einen gewissen Schwarm um sich bilden. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich einfach nur Musik hochlade, entdeckt zu werden, ist relativ gering, weil das natürlich sehr, sehr viele Bands und Musiker tun. Und ich denke auch, wenn man Musik macht, dann möchte man ja, das ist ja nicht das Ziel von Musik machen, einfach nur irgendwie einen Song auf MySpace hochzuladen, sondern möchte man ja noch weiter agieren und möchte mit seiner Musik raus zu den Leuten. Und ob da jetzt ein Label dahinter steht oder nicht, ist ja erstmal egal. Also man will ja, dass seine Musik gehört wird, und das beschränkt sich ja nicht nur aufs Hochladen eines Songs bei MySpace.
Ja, sondern auch um den Schwarm sozusagen, der sich da rumbildet, also eine Gruppe von Interessenten sozusagen.
Naja, also in erster Linie, wie gesagt, ich kann es immer nur sagen, man ist eine Band, man möchte doch live spielen, das ist doch der nächste Schritt. So, man will doch erstmal die Leute in seiner Umgebung überzeugen oder in seiner Region überzeugen. Und ich finde, das sollte sich auch keine Band zu schade sein, weil ich finde, gerade live ist doch, erlebt man doch Musik nochmal ganz anders, und das ist doch ein schönes Erlebnis und Ereignis. Und dementsprechend denke ich mir, wenn eine Band will doch live spielen. So. Und eine Band sollte das auch tun. So sollte sich natürlich Leute erspielen.
Ja, in der Tat.
Wenn man, ich denke, wenn man es schafft, dass man irgendwie Leute auf so ein Konzert zieht, die wiederum anderen Leuten davon erzählen, die dann wiederum aufs MySpace-Profil gehen und so weiter, dann wird sich ein ganz gesunder Traffic im Internet, ergeben. Und das ist doch eigentlich das, was man will.
Ja, in der Tat. Ich hätte noch zwei Fragen. Eine Frage speziell zu Rap. Und zwar habe ich gelesen, dass Deluxe Records schließen, aus wirtschaftlichen Gründen. Welche Voraussetzungen muss ein Rapper heute haben, um noch erfolgreich zu werden? Mich fragen sehr viele Rap-Leute, die so zu Hause Rap produzieren und Hip-Hop.
Ja, also ich glaube, es geht ja immer darum, auch über welche Kanäle kapitalisiert so ein Rapper. Also ich denke, klar, es ist schwierig heutzutage Rap-CDs zu verkaufen, weil das einfach eine Zielgruppe ist, die ziemlich viel brennt oder sich einfach das ja in ihrer Lebenswelt nicht vorkommt, sich eine CD zu kaufen oder einen Download. Sicherlich gibt es aber viele Rapper, die es einfach schaffen, Konzerte zu füllen oder eine Welle zu machen in ihrer Gegend. Und das ist doch auch schon mal was. T-Shirts verkaufen, Merchandising und so weiter. Ich glaube, das ist doch in erster Linie, sind doch die Umsätze, die ein Rap-Artist heutzutage macht, um wieder im Mainstream zu funktionieren. Weil da hat sich ja so ein bisschen, so die klassische Rap-Szene, ein bisschen von abgespalten, vom Mainstream. Da müsste sicherlich mal wieder ein Artist kommen, und der wird auch mit Sicherheit bald kommen, der eben aus einer Hip-Hop, aus dem Hip-Hop-Genre in den Mainstream crossovert. Das heißt, von der Szene in den Mainstream gehen wird. Und das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wer das ist und wie das funktioniert.
Und wie der die Leute auf sich zieht sozusagen. Das passiert
auch recht, Leute. Und an welches Publikum sich so ein Artist dann richten wird und über welche Kanäle er seine Message verbreiten wird, wird auch sehr, sehr spannend sein. Aber ich glaube, da wird es in den nächsten 2-3 Jahren definitiv ein paar sehr, sehr interessante Künstler geben. Das lässt sich jetzt schon absehen.
Ja, das vermute ich auch. Wenn ich das zusammenfassen darf, du würdest auch da als Voraussetzung nehmen, dass ein Rapper bereits Leute zieht und begeistert, dass der bereits eine Art von Fangemeinde um sich herum geschart hat, richtig?
Das ist in der Regel so, ja.
Okay. Letzte Frage. Was wären die wichtigsten Tipps, die du Musikern geben würdest, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Plattenfirma zu starten?
Naja, er sollte eine eigene künstlerische Qualität aufweisen. Er sollte sich nicht zu viel auf andere Leute verlassen und selber träge werden, sondern er ist das Zentrum. Der Künstler ist das Zentrum, von ihm geht alles aus. Der bestimmt, der bestimmt die Vision, der bestimmt den Inhalt, der bestimmt eigentlich auch so ein bisschen so, an was für Leute er sich richtet und was er zu sagen hat. Ich denke, wenn ein Künstler in sich gefestigt ist und seine künstlerische Vision stark ist, dann ist das schon mal die wichtigste Voraussetzung. Wenn er mit einem Label dann später zusammenarbeitet, denke ich, ist es nicht ganz unwichtig, die Prozesse zu verstehen, zu wissen, was gerade passiert, auch wie der Partner tickt. Wobei er jetzt nicht im Einzelnen zum Businessman werden sollte. Er sollte schon Künstler bleiben, aber sollte grundsätzlich einfach nur wissen, was mit ihm passiert. Und er sollte auch Verantwortung dafür übernehmen. Das halte ich schon heutzutage für nicht unwichtig. Wobei es natürlich auch klar ist, dass ein Künstler Berater, Manager und eine Infrastruktur braucht, die es ihm auch erlauben, Künstler zu sein und sich zu sehr mit den ganzen wirtschaftlichen und geschäftlichen Sachen befassen zu müssen. Das meine ich auch nicht. Ich meine einfach nur, dass er weiß, was gerade mit ihm passiert und warum das passiert.
Mhm. Ja, okay. Daniel, herzlichen Dank für das Interview. Das war's schon und ich glaube, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen. Möchtest du noch irgendwas loswerden, irgendwas sagen?
Nö, ich würde sagen, Musik wird immer gebraucht werden. Es ist toll, ein Künstler zu sein, glaube ich. Es ist, viele Leute haben auch einfach nicht die Wahl. Wer ein Künstler ist, der muss sich auch irgendwie so betätigen. Und ich kann wirklich alle Leute nur ermutigen, macht weiter, macht Musik. Der Bedarf an Musik ist heutzutage so groß wie noch nie. Und ja, damit halt die Musikwelt und die kulturelle Welt auch weiterhin bunt und vielfältig bleibt, brauchen wir einfach viele, viele junge, talentierte Künstler, die Vollgas geben und die das mit Herzblut betreiben.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Daniel.
Alles klar. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Weitere Infos für Musiker auf www.bandologie.de.